Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die EU verschärft ihre Gangart im Atomstreit mit dem Iran. Die Außenminister haben in Brüssel ein Ölembargo beschlossen. Von Juli an soll kein iranisches Öl mehr gekauft werden. Damit will die EU Teheran dazu bringen, wieder über sein Atomprogramm zu verhandeln. Der Iran reagierte darauf mit der Drohung, die Meerenge von Hormuz zu schließen. Dort werden auch die Ölexporte aus anderen Staaten verschifft.
Dem griechischen Außenminister Stavros Dimas fiel es nicht gerade leicht, den Sanktionen gegen den Iran zuzustimmen. Sein Land bezieht weit mehr als die Hälfte seines Öls aus dem Iran und das will erst ersetzt werden. Aber daran sollte es nicht scheitern. Mit einem kompletten Einfuhrstopp für Öl und dem Abbruch nahezu aller Finanzbeziehungen zeigt Europa mehr Härte denn je, um den Iran von seinem Atomkurs abzubringen.
Es geht hier nicht um irgendwelche Strafaktionen. Es geht hier darum, dass wir nicht akzeptieren können, dass die iranische Regierung nach der Atombombe greift. Das ist nicht nur eine Frage der Sicherheit der Region, das ist eine Frage der Sicherheitsarchitektur der Welt.
Nicht nur Importe will Europa stoppen, sondern auch die Lieferung von Ausrüstungen für die iranische Ölindustrie. Auf diese Weise soll das Land etwa ein Viertel seiner Staatseinnahmen verlieren. Sein Atomprogramm soll finanziell ausgetrocknet werden. Nicht nur die Sorge um eigene wirtschaftliche Schäden hatte Europa lange zögern lassen. Mehrfach wurde aus dem Iran gedroht, die Straße von Hormuz zu sperren. Durch die nur 50 Kilometer breite Meerenge wird etwa ein Viertel der Weltölproduktion transportiert. Offiziell geben sich Europas Außenminister da gelassen, aber schon ein paar Minen würden genügen, um die Ölversorgung der Welt empfindlich zu stören. Die USA allerdings haben schon angekündigt, dass sie das als Kriegsgrund betrachten würden. Sie haben ihre Kampfkraft in der Region deutlich erhöht. Und noch weiß niemand, ob der Iran auf den zunehmenden Druck vernünftig reagieren wird.
Auf tagesschau.de haben wir neben anderen die Strafmaßnahmen aufgelistet, die die Europäische Union gegen den Iran verhängt hat. Eine Woche vor dem nächsten EU-Gipfel haben heute die Euro-Finanzminister nach Lösungen in der Schuldenkrise gesucht. Ganz oben auf der Tagesordnung in Brüssel stand dabei einmal mehr die Situation Griechenlands. Dessen Verhandlungen mit privaten Gläubigern über einen Schuldenschnitt sind immer noch nicht entschieden. Außerdem geht es um den Rettungsschirm ESM. Als dauerhafter Krisenfonds soll er künftig einspringen, um klamme Euro-Länder vor der Pleite zu bewahren. Doch noch vor dem Start wird nun gefordert, die Mittel drastisch aufzustocken.
Christine Lagarde weiß, dass sie mit ihrer Rede ein kontroverses Thema anpackt. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds fordert von Europa, den ständigen Euro-Rettungsschirm ESM mit mehr Geld auszustatten. Wir denken, dass eine stärkere Brandschutzmauer notwendig ist, so Lagarde in Berlin. Sonst könnten Länder wie Italien oder Spanien, die im Grundsatz ihre Schulden zurückzahlen können, trotzdem durch abnormale Zinsen in Schwierigkeiten kommen. Deutschland will davon zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nichts wissen. Verabredet sei, die Feuerkraft des Rettungsschirms ESM im März zu überprüfen. Und auch andere Euro-Länder geben Zweifel an einer Aufstockung zu Protokoll.
Weil das würde in den Parlamenten doch zu größeren Schwierigkeiten führen. Wir haben doch mehrere Staaten dabei, die nicht mehr in der Lage sind, in den ESM zusätzliche Mittel hineinzustecken.
Wir müssen diese Diskussion führen, aber es wird schwierig sein, dauernd diese Rettungsschirme weiter zu vergrößern.
In Griechenland bekamen die Menschen heute einen Einblick, wer für die Probleme des Landes mitverantwortlich ist. Der Staat veröffentlichte eine Liste mit Steuersündern, 170 Seiten lang. Milliarden an nicht gezahlten Steuern kommen da zusammen, die das Land gut gebrauchen könnte. Mit Sorge und Ungeduld schauen die Euro-Finanzminister nach Athen. Noch immer liegt dort keine Lösung für den Schuldenschnitt auf dem Tisch. Der griechische Finanzminister übt sich in Zweckoptimismus. Wir haben eine sehr konstruktive Zusammenarbeit mit dem Privatsektor und sind bereit, das Verfahren rechtzeitig abzuschließen. Griechenland bleibt also weiterhin für die Finanzminister ein Sorgenkind.
Die Verhandlungen in Athen gehen weiter. Die Eurozone will Ergebnisse sehen, denn der Schuldenschnitt ist elementare Voraussetzung für die Sanierung Griechenlands. Scheitern die Verhandlungen, droht doch noch der Staatsbankrott.
Der Verfassungsschutz stößt mit der Beobachtung von Politikern der Linkspartei parteiübergreifend auf Kritik. SPD und Grüne äußerten Zweifel, ob die gegenwärtige Praxis verhältnismäßig sei. Auch Bundestagspräsident Lammert und Bundesminister Niebel stellten das Ausmaß in Frage. Laut Innenministerium werden 27 Abgeordnete der Linksfraktion im Bundestag beobachtet. Die Überwachung sei aber rechtmäßig. Dagegen will sich die Linkspartei mit allen politischen und rechtlichen Mitteln wehren.
Auch Gregor Gysi wurde vom Verfassungsschutz beobachtet, einer von 27 Abgeordneten seiner Partei, rund ein Drittel der Fraktion. Gysi wirft dem Verfassungsschutz grundgesetzwidriges Handeln vor.
Zunächst einmal wird ja der Bundestag missachtet. Der Bundestag soll die Geheimdienste kontrollieren, nicht die Geheimdienste den Bundestag. Das ist ein völliges Missverständnis. Oder es ist schlimmer als ein Missverständnis, es ist sehr Absicht.
Knapp 400.000 Euro pro Jahr soll die Beobachtung gekostet haben. Auch diese Summe empört die Linkspartei. Der Verfassungsschutzpräsident will die Zahlen nicht bestätigen. Er wirft der Linken künstliche Empörung vor.
Den Beteiligten war bekannt. Auch das steht ausführlich in den Verfassungsschutzberichten der letzten Jahre, dass die Linke beobachtet wird, weil es Anhaltspunkte in der Organisation gibt für extremistische Bestrebungen.
Die Bundesregierung stellt sich hinter den Verfassungsschutz, ein Regierungsmitglied aber hat Bedenken und auch die Opposition kritisiert.
Es ist richtig, die Linken, die Verfassungsfeinde sind, auch verfassungsrechtlich zu überprüfen. Aber es kann nicht sein, dass Abgeordnete flächendeckend unter einen Generalverdacht gestellt werden.
Ich brauche keinen Verfassungsschutz, der mir sagt, was die Linkspartei macht. Da kann ich mich relativ transparent informieren. Das kann man alles nachlesen.
Adressat eines Briefes von Gregor Gysi war neben der Bundeskanzlerin auch der Bundestagspräsident, der ebenfalls die Verhältnismäßigkeit von Verfassungsschutzaktionen anmahnt. Die Linkspartei spürt Unterstützung bei ihrer Forderung nach Einstellung der geheimdienstlichen Beobachtung.
In Deutschland ist Antisemitismus einer Studie zufolge noch weit verbreitet. Bei etwa einem Fünftel der Bevölkerung gebe es dauerhaft antijüdische Einstellungen, fanden die Experten im Auftrag des Bundestages heraus. Diese Vorurteile basierten auf tief verwurzelten Klischees und schlichtem Nichtwissen über Juden. Die Verbreitung dieses Gedankenguts, vor allem im Internet, sei nur schwer zu verhindern. Dennoch müsse die Politik entschlossen gegensteuern.
An die schrecklichen Folgen des Judenhasses werden Deutschlands Volksvertreter täglich erinnert. Ein Blick vom Bundestag zum Holocaust-Mahnmal genügt. Doch antisemitische Ansichten sind nicht Geschichte, sondern werden von 20% der Deutschen vertreten. Das belegen aktuelle Umfragen. Fast jeder Fünfte findet etwa, dass Juden hierzulande zu viel Einfluss haben.
Das Erschreckende ist eigentlich, dass wir bisher davon ausgegangen waren, dass mit dem Generationswechsel allmählich dieses Vorurteil in Deutschland aussterben würde. Aber das ist nicht der Fall. Es gibt immer, dieses Phänomen tritt in immer wieder neuen Erscheinungsformen an uns heran.
Und das sind die extremen Auswüchse, Friedhofsschändungen oder Hetzpropaganda im Internet. Fast 90% aller antisemitischen Delikte werden von Rechtsextremisten verübt. Ebenfalls stark verbreitet ist der Antisemitismus unter Islamisten, oft verknüpft mit der Feindschaft gegenüber Israel. Experten und Politiker suchen nun nach einer umfassenden Gegenstrategie.
Wir müssen vieles tun. Politische Bildung ist sicher ein Schlüssel. Aber wir müssen öffentlich darüber debattieren, was im Alltag in unserer Gesellschaft getan werden kann gegen antisemitische Vorurteile, auch gegen ausländerfeindliche, rassistische Einstellungen.
Einen Lichtblick zeigt der Bericht auch. Im Verlauf der letzten 10 Jahre ist die Verbreitung antisemitischer Einstellungen etwas zurückgegangen. Im europäischen Vergleich belegt Deutschland einen Mittelplatz. Negative Spitzenwerte erzielen Polen, Ungarn und Portugal.
Fast ein Jahr nach dem Sturz von Präsident Mubarak hat in Ägypten das neue Parlament erstmals getagt. Zum Präsidenten des Abgeordnetenhauses wurde erwartungsgemäß ein Mitglied der Muslimbruderschaft bestimmt, der größten der islamisch ausgerichteten Parteien des Landes. Sie waren als Sieger aus den Wahlen hervorgegangen und stellen im Parlament die große Mehrheit. Zum Auftakt der Sitzung erinnerten die Abgeordneten an die Toten des Volksaufstands im vergangenen Frühling.
Schweigeminute für die Opfer der Revolution. Hier herrscht noch Einigkeit. Doch schon beim Amtseid die ersten Streitereien, als einige Abgeordnete dem Eidestext eigene Passagen hinzufügen. Ich schwöre, das Land zu beschützen, solange es nicht der Scharia widerspricht, so der Abgeordnete des islamischen Lagers. Und der Sozialdemokrat. Ich schwöre, die Ziele der Revolution fortzusetzen und schwöre den Märtyrern die Treue. Bitte halten Sie sich doch an den Originaltext des Eides, mahnte Alterspräsident.
The first session, I think,
Die erste Sitzung war, was den Ablauf angeht, totales Chaos. Das ist gut und schlecht. Schlecht, weil offensichtlich viele Abgeordnete keine Ahnung von der Institution haben, der sie von nun an angehören. Gut, weil jetzt neue, enthusiastische Leute dabei sind, die Themen einbringen, die vorher nie zur Sprache kamen. Die Parteien, die aus der Revolutionsbewegung hervorgegangen sind, sind allerdings im Parlament eher schwach vertreten. Knapp 70% der Parlamentssitze gingen an islamische Parteien, aber es ist fraglich, ob sie gemeinsam eine Koalition bilden werden. Im Moment sieht es so aus, als ob die stärkste Partei, die Muslimbrüder, mit den liberalen Kräften zusammengehen werden. Der Generalsekretär der früher unter Mubarak als Partei verbotenen Muslimbrüder, Saad al-Khatatmi, wurde heute zum Parlamentspräsidenten gewählt. Als nächstes wird das Parlament die Mitglieder der verfassungsgebenden Versammlung bestimmen. Die Regierungsgewalt bleibt bis zum Sommer beim Militärrat.
In Syrien haben sowohl die Führung als auch die Opposition den Plan der Arabischen Liga für ein Ende der Gewalt zurückgewiesen. Ein Regierungsvertreter sprach Medien zufolge von einer schamlosen Einmischung in innere Angelegenheiten. Den Gegnern von Präsident Assad gehen die Vorschläge nicht weit genug. Die Arabische Liga hatte Assad aufgefordert, zurückzutreten und den Weg freizumachen für eine Regierung der nationalen Einheit.
Mehr als 10.000 Syrer sind inzwischen vor der Gewalt im eigenen Land in die türkische Grenzprovinz Hatay geflohen. In Flüchtlingscamps versorgt die türkische Regierung sie mit Essen, Wasser und Strom. Die syrischen Flüchtlinge haben auch Schulen für ihre Kinder organisiert und geben eine eigene Zeitung heraus. Die meisten von ihnen wollen erst dann nach Syrien zurückkehren, wenn das Assad-Regime gestürzt ist.
Im Wrack der Costa Concordia sind zwei weitere Leichen gefunden worden. Rettungstaucher fanden die Körper zweier Frauen im Internetcafé des Schiffes. Damit sind nun 15 Tote bestätigt, 17 Menschen werden noch vermisst. Morgen soll damit begonnen werden, den Treibstoff aus dem Schiff abzupumpen. Die Zivilschutzbehörde gab jetzt die Genehmigung dafür. Bislang hatte sie damit gezögert, um die Rettungstaucher nicht zu gefährden.
Die Bergungsfirma muss zunächst sicherstellen, dass die Costa Concordia durch das Abpumpen des Treibstoffs nicht weiter in Schieflage gerät. Seit Tagen bereiten sich 35 Mitarbeiter auf den Einsatz vor. Der Treibstoff ist auf 17 Tanks verteilt, die an der Schiffsunterseite liegen. Das dickflüssige Schweröl muss erst erhitzt werden, bevor es von der Concordia über eine schwimmende Plattform auf einen Tanker geleitet werden kann.
Die Drogeriekette Schlecker hat offiziell Insolvenz beantragt. Wie am Freitag angekündigt, wählte sie dafür die besondere Form der Planinsolvenz. Dabei legt das bisherige Management einen Sanierungsplan vor und die Gläubiger sollen auf einen Teil ihres Geldes verzichten. Ob dieses Verfahren zugelassen wird, entscheidet nun das Amtsgericht Ulm. Es setzte einen vorläufigen Insolvenzverwalter ein, der zunächst die Finanzen prüft. Bei der Handball-Europameisterschaft hat heute Dänemark gegen Deutschland gespielt. In Belgrad unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Heuberg vor wenigen Minuten dem Vize-Weltmeister mit 26-28.
Die deutschen Handballer müssen nach der Niederlage gegen Dänemark um den Einzug ins Halbfinale bangen. Dabei hat das deutsche Team einen glänzenden Start, führt nach 5 Minuten mit 5-1. Bundestrainer Heuberger zunächst zufrieden, sieht danach aber viele Fehlwürfe seiner Mannschaft und schnelle Tempo-Gegenstoßtore der Dänen, die zur Halbzeit mit 17-14 vorne liegen. Der frühere Bundestrainer Brandt und DHB-Präsident Strombach sehen auch in der zweiten Halbzeit eine dänische Mannschaft, die Fehler der Deutschen konsequent ausnutzt, 10 Tempo-Gegenstoßtore erzielt und am Ende mit 28-26 gewinnt. Deutschland muss um das letzte Hauptrundenspiel am Mittwoch gegen Polen unbedingt gewinnen, um doch noch das Halbfinale zu erreichen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 24. Januar.
Das Tief über dem Baltikum bringt morgen vor allem dem Osten und Süden Deutschlands noch Schneeschauer. Den Osten erreicht kalte Luft, dort herrschen in den kommenden Tagen winterliche Temperaturen. Heute Nacht fallen bis in tiefe Lagen stellenweise Schneeschauer, auch kurze Gewitter sind möglich. Im Norden wird es immer trockener. Am Tag ist es im Nordosten teilweise sonnig, auch im Westen freundliche Abschnitte. Ansonsten einzelne Schauer, oberhalb von 300 Metern schneit es, an den Alpen noch länger. Der Wind wird schwach bis mäßig, im Bergland starke, auf den Gipfeln stürmische Böen. Heute Nacht 4 Grad im Emsland und im Breisgau, minus 4 Grad in der Uckermark. Am Tag minus 1 Grad an den Alpen und 7 Grad am Niederrhein. Am Mittwoch und am Donnerstag im Westen etwas Regen, Sprühregen oder Schnee. Sonst ist es abseits von Wolken und Nebelfeldern freundlich. Am Freitag insgesamt wieder viele Wolken, etwas Regen, im Bergland und im Osten auch Schnee.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Tom Buro, darin die EU macht ernst, Sanktionen gegen den Iran und Klatschreporter in Berlin, Helmut Dietels neuer Film Zettel.